Hübners Darstellung von Blums Rolle in Wien war nicht weniger tendenziös. Er beschuldigte Blum vor einer Menschenmenge an der Universität, die aus einer Mischung aus bewaffneten Arbeitern und jener scheußlichen Horde, die man Amazonen nennt, bestand, die Worte gesprochen zu haben: Wir werden 2000 Menschen latourisieren müssen. Das waren Desinformationsfetzen, Fantasien aus dem Arsenal der Konterrevolution. In der Situation des November 1848 konnte ihre Wirkung jedoch tödlich sein. Nach seinem Aufenthalt in Italien war Hübner Anfang Oktober nach Wien zurückbeordert worden. Er schloss sich dem Gefolge an, das die königliche Familie nach Olmütz begleitete. Dort stand er in täglichem Kontakt mit Fürst Schwarzenberg, einem habsburgischen Zentralisten, der bereits für das Amt des österreichischen Ministerpräsidenten vorgesehen war, sobald sich der Rauch des Aufstands verzogen hatte. Als Windisch-Grätz anbot, Blum freizulassen und des Landes zu verweisen, um seinem Schwager die diplomatischen Schwierigkeiten zu ersparen, die sich aus Blums Parlamentarierstatus ergaben, antwortete Schwarzenberg am 7. November von Olmütz aus, dass das parlamentarische Privileg in Österreich keine rechtliche Bedeutung habe. Das einzige Privileg, das Blum zustehe, sei das Privileg des Standrechts. Blum sei der hervorragendste unter den deutschen Anarchisten. Wenn er verurteilt und erschossen würde, würden seine Genossen merken, dass wir in Österreich sie nicht fürchten. Mit ziemlicher Sicherheit war es Hübner, der Schwarzenberg über Blum informierte und ihm riet, diesen Weg einzuschlagen. Blum wurde am 8. November vor ein Kriegsgericht gestellt und zum Tod durch den Strang verurteilt. Da jedoch kein Scharfrichter zur Verfügung stand, beschloss man, das Urteil mit Pulver und Blei zu vollstrecken. Am Morgen des darauffolgenden Tages wurde er um 5 Uhr morgens geweckt. Ein Priester bot ihm die Beichte an. Blum lehnte ab, bedankte sich jedoch und schenkte dem Geistlichen ein Erinnerungsstück. Es handelte sich um seine Haarbürste, ein unverzichtbares Utensil für einen Mann mit so dickem, gewelltem Haar. Etwas anderes hatte er ohnehin nicht mehr zu verschenken. Der Abschiedsbrief, den er an seine Frau Jenny schrieb, während er darauf wartete, aus seiner Zelle abgeholt zu werden, gehört zu den ergreifendsten Passagen deutscher Prosa des 19. Jahrhunderts. Mein teures, gutes, liebes Weib, lebe wohl, wohl für die Zeit, die man ewig nennt, die es aber nicht sein wird. Erziehe unsere, jetzt nur deine Kinder, zu edlen Menschen, dann werden sie ihrem Vater nimmer Schande machen. Unser kleines Vermögen verkaufe mit Hilfe unserer Freunde. Gott und gute Menschen werden euch ja helfen. Alles, was ich empfinde, rinnt in Tränen dahin. Daher nur nochmals, leb wohl, teures Weib. Betrachte unsere Kinder als teures Vermächtnis, mit dem du wuchern musst, und ehre so deinen treuen Gatten. Leb wohl, tausend, tausend, die letzten Küsse von deinem Robert. Wien, den 9. November 1848, morgens 5 Uhr. Um 6 Uhr habe ich vollendet.